Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei sind.
Die Jugend ist politisch viel bewusster und aktiver als früher. Sie wollen keine Diktatur mehr. Sie wollen sich nicht religiös oder ethnisch aufhetzen lassen, um dann in den Krieg zu ziehen. Sie wollen keine Korruption. Sie wollen keine Militärregierung. Es gibt jetzt einen Hashtag, der heißt Handat Mihu. We build it. Wir wollen unser Land aufbauen. Es ist so erfrischend, dies zu erleben.
It's one of the most refreshing things that we've ever seen in our lifetime.
Diese begeisterte Stimme gehört dem Journalisten und Aktivisten Mosab Baba. Er kommt aus dem Sudan. Wir blicken heute in der Weltzeit nicht nach Europa, nicht auf Corona, sondern in das afrikanische Land, das wohl derzeit als Hoffnungsträger auf dem Kontinent bezeichnet werden kann. Und dieses Land heißt Sudan. Der Sudan liegt etwas nördlich vom Horn von Afrika. Die Nachbarländer sind zum Beispiel Äthiopien, Eritrea und Ägypten. Und natürlich auch der Südsudan, der vor ungefähr 10 Jahren sich abgespalten hat. Der Sudan hat im vergangenen Jahr einen gewaltigen Umbruch erlebt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Bilder von Demonstrationen gegen die Erhöhung der Brotpreise. Es waren erstaunlich viele Frauen auch dabei. Und damit fing alles an. Dann wurde der Diktator Omar al-Bashir gestürzt. Jahrzehntelang galt das als unmöglich. Und nun gibt es eine Übergangsregierung. Allerdings, was von außen halbwegs stabil wirkt, ist von innen betrachtet doch noch sehr fragil. Jonas Lüth war in Berlin bei einer Protestaktion von Sudanesinnen und Sudanesen, die jetzt fürchten, abgeschoben zu werden. Er hatte da Gelegenheit, mit ihnen über ihre Sorgen, aber auch über den Umbruch und die damit verbundenen Hoffnungen im Sudan zu sprechen.
Ungefähr 120 Menschen, die meisten aus dem Sudan, versammeln sich vor dem Auswärtigen Amt in Berlin. Es ist Anfang März und das Coronavirus scheint noch weit weg. Anlass des Protests ist ein aufgehobener Abschiebestopp des Landes Niedersachsen für Sudanesinnen und Sudanesen. Sie übergeben ein Memorandum, worin sie auf die nach wie vor schwierige Situation im Sudan hinweisen. Auch Heiko Maas schaut kurz mal aus dem Fenster.
Die Lage im Sudan befindet sich jetzt in einer Übergangsfrist von 3 Jahren. Und es gibt keine Garantie für die vollständige demokratische Stabilität. Es gibt immer noch militärische Herrscher in der Übergangsregierung und auch an der Spitze der Staatsregierung. Und diese militärischen Generäle waren Teil der vorherigen Regierung und spielten und spielen bis heute eine große Rolle bei den Verletzungen und Verhaftungen.
Seit August 2019 gibt es eine Übergangsregierung im Sudan. Sie soll das Land innerhalb von 3 Jahren zu demokratischen Wahlen führen. Zivile Kräfte, die die Bürgerproteste anführen, und Vertreter des Militärs bilden den Übergangsrat. Diese vermeintliche Stabilität führt dazu, dass Sudanesinnen und Sudanesen, die in Deutschland Asyl suchen, möglicherweise bald wieder in die Heimat geschickt werden. Davor haben die Demonstrierenden Angst. Ein halbes Jahr lang war der Sudan in einem Ausnahmezustand. Das sudanesische Militärregime ließ auf Demonstranten schießen. Hunderte starben. Inzwischen aber sind die Gewaltherrscher zu Gesprächen bereit. Laut Mustafa, einem Organisator der Proteste in Berlin, hatte die wirtschaftliche Lage des Landes das Fass zum Überlaufen gebracht.
Brötchen und Brot ist die Hauptessen in Sudan. Und die Leute, die mussten einfach ihr Brot kaufen, aber sie konnten das nicht. Und das dauert lange und lange. Es gab keine Lösung für dieses Problem. Und sie haben angefangen zu demonstrieren.
30 Jahre lang regierte Diktator Omar al-Bashir das Land. Sein Regime, das versuchte, aus dem multiethnischen und multireligiösen Land einen arabisch-islamischen Gottesstaat zu formen, stieß in vielen Regionen auf Widerstand. Der wohl bekannteste und verheerendste militärische Konflikt spielte sich in Darfur ab.
Große Teil im Darfur, sie sehen sich als Afrikaner. Und manche, die im Darfur wohnen, auch, sie sehen sich als Araber.
Erzählt Saad, ein geflohener Uni-Absolvent aus der Region.
Die Regierung haben eine islamische Tendenz und arabische Tendenz. Die Menschen, die im Darfur wohnen, manche von ihnen haben keine Religion und manche sind Christ. Und wegen der Identität und wegen der Religion auch der Bürgerkrieg im Darfur herrscht.
Hunderttausende ziviler Leben forderte der Konflikt. in dem Rebellen vom sudanesischen Militär und staatsnahen Milizen bekämpft wurden. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag klagte Präsident al-Bashir daraufhin für Völkermord und Kriegsverbrechen an. Der Konflikt ist ungelöst, doch die Wogen haben sich in Darfur vorübergehend geglättet. Die meisten der Millionen Binnenvertriebenen sind aber noch nicht in ihre Dörfer zurückgekehrt. Vielerorts mangelt es an sauberem Trinkwasser. Von einem funktionierenden Schulwesen ganz zu schweigen. Indes hat der Kriegsverbrecher und Befehlshaber der mächtigen Milizen, Mohamed Hamdan Daglo, die Geschicke des Militärs übernommen und handelt mit den zivilen Kräften im Übergangsrat eine neue Verfassung aus.
Er ist ein Präsident, ja, er ist alles im Sudan. Es ist der neue Omar al-Bashir, der neue Diktator im Sudan.
Nach außen hin sind die Militärs im Übergangsrat dem zivilen Flügel untergeordnet. Der stellt den Ministerpräsidenten. Omer Abdelaziz, ein anderer Demonstrant, meint jedoch, der Ministerpräsident sei nur eine Marionette.
Es gibt jetzt zwei Teile von der Regierung, einmal zivile Regierung und einmal Militärregierung. Und diese militärische Regierung kontrolliert alles. Und ein paar Leute von der alten Regierung sind jetzt ein Teil von dieser militärischen Regierung. Sie haben die Macht und sie machen, was sie wollen. In Wirklichkeit, alle Entscheidungen trifft nur die militärische Regierung.
So pessimistisch die Stimmen klingen mögen, der Übergangsrat im Sudan ist wenigstens ein erster Schritt und ein großer Erfolg der Protestbewegung. Nun sitzen die zivilen Kräfte zum ersten Mal seit den 1980er Jahren wieder mit am Regierungstisch. Diktator al-Bashir ist im Gefängnis. Erste Friedensgespräche mit Darfur und anderen umkämpften Gebieten im Land wurden geführt. Man könne sich jetzt auch frei auf den Straßen bewegen. Meinungsfreiheit aber herrsche noch lange nicht, berichten Beobachter vor Ort. Und die Macht des Militärs ist auch ohne den Ex-Präsidenten ungebrochen. Die Sudanesinnen und Sudanesen in Berlin werden erst zurückkehren wollen, wenn das alte Regime die Macht restlos abgibt.
Es gibt Hoffnung nur, wenn wir eine zivile Regierung haben. Aber wenn ein Teil von der Regierung militärisch ist, dann bekommen wir keinen Frieden, keine Stabilität.
Stabilität im Sudan, das dauert wohl noch eine Weile, aber die Hoffnung, die ist da und auch die Begeisterung. Dass mit gewaltfreien Protesten der Sturz eines gewalttätigen, scheinbar ewigen Diktators al-Bashir erreicht wurde, das gibt Zuversicht und macht Mut. Einer, der mit dabei war bei den Protesten, ist der Journalist und Aktivist Moussa Baba. Ich habe ihn vor 2 Wochen am Rande einer Konferenz in Berlin getroffen und mit ihm über die Entwicklung im Sudan gesprochen und auch darüber, welche Rolle nun einzelne Nachbarländer einnehmen, wie Äthiopien zum Beispiel, aber auch Saudi-Arabien, das seinen Einfluss in der Region geltend machen möchte. Moussa Baba, Sie sind ein Repräsentant der sudanesischen Revolution und dort im Sudan regiert jetzt nach dem Sturz des al-Bashir-Regimes eine Übergangsregierung aus Zivilisten und Militärs. Wie funktioniert es denn aus Ihrer Sicht?
Well, it's a little difficult because you have the civilian wing of the government is kind of being pressured.
Das ist schwierig, denn der zivile Flügel der Regierung steht unter dem Druck des militärischen Flügels. Man muss dazu auch wissen, dass es sich nicht nur um das reguläre Militär handelt, sondern auch um Milizen, die große Verbrechen begangen haben. Und das ist eigentlich das größte Problem. Wir haben jetzt eine Art Gerüst, aber kein leichtes.
Und was ist jetzt Ihre Perspektive? Wie geht es weiter?
Die Zivilgesellschaft hat erreicht, dass das al-Bashir-Regime gehen musste. Also können die sudanesischen Bürger auch erreichen, dass das Militär aus der Regierung verschwindet, und zwar mit denselben Mitteln, die während der Revolution erfolgreich waren. Gewaltfreie, direkte Aktionen, um das Militär dazu zu zwingen, seine Rolle einzunehmen und sich einer zivilen Regierung unterzuordnen. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht.
Und ist denn der zivile Teil der Regierung dafür überhaupt stark genug?
Die Zivilgesellschaft hat ihre Rolle, aber sie füllt sie noch nicht ganz aus. Das Gute ist, der zivile Teil der Regierung wird von außen gestützt, von den Bürgern im Sudan, aber auch von Sudanesen in der Diaspora, gut ausgebildete Leute, Politikwissenschaftler, zivilgesellschaftliche Organisationen. Sie unterstützen den zivilen Flügel der Regierung. Wir alle wollen erleben, wie die Zivilisten in der Regierung ihren Platz nach und nach erobern, mit dem Ziel, in 3 Jahren demokratische Wahlen abhalten zu können. Das ist eines unserer Hauptanliegen.
Sie haben jetzt vorher über die Diaspora gesprochen. Es gibt sehr viele Sudanesen überall auf der Welt, die ausgewandert sind. Wovor rennen die weg?
Sie rennen vor der schwierigen Situation im Land weg, vor allem in den Konfliktzonen. Eines der größten Probleme des Sudan ist seine unendlich lange Kriegsgeschichte und das Militär ist Teil dieses Erbes. Menschen aus Darfur oder anderen Konfliktregionen, die fühlen sich nicht sicher, wenn sie diese Milizen wieder in verantwortlichen Positionen sehen. Für sie ist der Konflikt nicht beendet, denn es gab keine Gerichtsverfahren, keine Gerechtigkeit. In Darfur zum Beispiel gibt es mehr als 1 Million Binnenflüchtlinge, Vertriebene im eigenen Land. Die können nicht ins Ausland gehen. Diese Frage muss in Friedensverhandlungen gelöst werden, damit die Menschen in den Konfliktzonen in Sicherheit leben können und damit sie zurückkommen können, auch aus dem Ausland. Aber noch ist die Situation nicht sicher in diesen Konfliktzonen.
Soweit ich weiß und soweit ich informiert bin, ist über 60% der Bevölkerung im Sudan unter 25 Jahre alt. Was ist denn das hauptsächliche Anliegen der Jugend im Sudan?
Vor 2 Jahren noch hätten die meisten gesagt, wir wollen Jobs, Bildung, wir wollen heiraten, Kinder bekommen, all diese Dinge, die wahrscheinlich die meisten Jugendlichen auf der Welt sich wünschen. Aber jetzt nehmen sie die Regierung in die Pflicht im weiteren Sinn. Also die ökonomische Situation ist natürlich fundamental. Die Preise für Brot, Treibstoff, Grundnahrungsmittel sind gestiegen und es gibt Lebensmittelknappheit. Natürlich sehen die Jugendlichen diese wirtschaftlichen Probleme, aber glauben nicht mehr, dass alles gut ist, wenn die Brot- und Benzinpreise wieder sinken. Sie fragen nach ihren eigenen Möglichkeiten. Die Jugend ist politisch viel bewusster und aktiver als früher. Sie wollen keine Diktatur mehr. Sie wollen sich nicht religiös oder ethnisch aufhetzen lassen, um dann in den Krieg zu ziehen. Sie wollen keine Korruption. Sie wollen keine Militärregierung. Ich würde nicht sagen, dass der Druck, Sudan zu verlassen, kleiner geworden ist, aber es gibt jetzt definitiv gute Gründe, im Sudan zu bleiben. Es gibt jetzt einen Hashtag, der heißt Handat Mihu. We build it. Wir wollen unser Land aufbauen. Es ist so erfrischend, dies zu erleben.
Und hat sich eigentlich die Rolle der Frauen verändert durch die Revolution?
The representation of women in the government does not match the amount of work that women have put in through the revolution.
Die Zahl der Frauen, die jetzt in der Regierung sind, repräsentiert nicht deren Arbeit in der Revolutionsbewegung. Sie waren von Anfang an dabei, in allen Bereichen, Proteste, Strategien, Medien, alles. Sie waren kompromisslos. Sie zeigten oft viel mehr Rückgrat als Männer. Das ist in der sudanesischen Kultur schon bedeutsam, wenn also eine Frau zu einem Mann sagt, wieso gehst du nicht für deine Rechte auf die Straße? Dann fühlt sich der Mann natürlich gekränkt und steht auf. Die Frauen sind in der jetzigen Regierung unterrepräsentiert. Aber ich würde sagen, die wichtigste Rolle während der Revolution haben die Frauen gespielt.
But definitely they've played maybe as far as, you know, demographics go, the biggest role in the revolution.
Wenn wir jetzt mal auf die ganze Region blicken, welche Rolle spielt eigentlich Saudi-Arabien im Sudan?
Actually the biggest spoilers to the Sudanese revolution have been Saudi Arabia and the UAE.
Die größten Widersacher der sudanesischen Revolution waren Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit 2014 haben beide Staaten die Milizen der Bashir-Regierung legitimiert, weil sie die im Jemen als Kämpfer brauchten. Es wurde viel Geld bezahlt. Es fand ein Rekrutierungsprozess statt und nicht nur die Milizen, auch andere Rekruten hatten ein gutes Einkommen.
Und über wie viele Rekruten sprechen wir?
Im Jemen waren es ungefähr 10.000. Saudi-Arabien hat keine Armee, die mit Bodentruppen im Jemen kämpfen könnte. Sie benutzen Söldner aus dem Sudan, speziell die Milizen, als Bodentruppen und bombardieren mit ihrer Luftwaffe gleichzeitig von oben. Im Jemen spielt sich ein menschengemachtes Desaster ab und leider lassen sich die Sudanesen von den Saudis dafür benutzen.
In Äthiopien, einem anderen Nachbarland, gibt es große Veränderungen, progressive Veränderungen, aber auch erstarkende nationalistische Bewegungen. Wie beurteilen Sie das?
Ethiopia is in a difficult spot right now because it's, you know, It's in the kind of growing pains of, you know, ethno-federalism, which is.
Äthiopien ist gerade in einer schwierigen Lage. Man weiß nicht, ob das alles in einen ethnischen Föderalismus führt. Aber ich muss sagen, die äthiopische Regierung und besonders Abiy Ahmed haben eine zentrale, positive Rolle in Sudan gespielt. Äthiopien hat als Mediator gewirkt, hat darauf bestanden, die Zivilbevölkerung einzubinden. Aber ab einem bestimmten Punkt sind die Äthiopier zurückgerudert und wir denken, sie haben Druck aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte Äthiopien bis heute eine herausragende, positive Rolle im Sudan. Als wir im August vergangenen Jahres unsere Übereinkunft unterzeichnet haben, kam niemand aus den arabischen Staaten. Das Militär wurde ausgebuht, aber als Abiy Ahmed auf die Bühne kam, brach der totale Jubel aus. Die Sudanesen haben die positive Rolle des Nachbarn gewürdigt. Es ist doch so, wenn es bei uns Stabilität gibt, gibt es auch dort Stabilität. Wir haben keineswegs die Hoffnung auf Zusammenarbeit aufgegeben, weder mit Äthiopien noch mit dem Südsudan. Dort konnten endlich die Kriegsparteien zusammenkommen. Das hat auch etwas mit dem Norden zu tun. Das Bashir-Regime ist weg. Das war ein toxischer Einfluss im Südsudan. Jetzt gibt es Veränderungen in Khartoum. Es wird auch welche in Juba geben. Das wird alles Zeit brauchen, bis es wirklich einen Frieden gibt. Aber wir glauben, es wird in diese Richtung gehen.
Of course, it takes time to actually materialize that change to actual democratic rule and true peace in South Sudan. But we believe the trajectory is going there.
Was halten Sie denn vom Südsudan? Von außen wirkt das Land ja wie ein gescheiterter Staat.
Using all indicators, unfortunately, it is a failed state.
Ja, wenn wir die entsprechenden Indikatoren anwenden, dann muss man sagen, Südsudan ist leider ein gescheiterter Staat. Man muss eben fragen, warum ist es so gekommen? Wer hat da wem geholfen? Diese schlimmen, toxischen Akteure sind jetzt weg. Aber wir müssen sehen, dass sich Südsudan praktisch seit 70 Jahren im Krieg befindet.
South Sudan, when you look at it, is a country that's been in civil war on and off for 70 years, since before independence.
Wir können von einem Land, das seit 70 Jahren mit einem aufgezwungenen Krieg lebt, nicht erwarten, dass es von heute auf morgen den Schalter umlegt und Demokratie und Menschenrechte pflegt. Das konnte ja damals nur schiefgehen. Die Südsudanesen werden das zuerst realisieren. Ja, es war wirklich ein humanitäres Desaster, was sich da abgespielt hat, aber ich denke, es wurde einiges daraus gelernt. Klar, es gibt auch sehr beunruhigende Entwicklungen dort, aber ich gehe davon aus, dass sich auch dort die Zivilgesellschaft, die politischen Parteien, die Frauen und die Jugend durchsetzen.
Sie sind optimistisch.
Das Glas ist halb voll oder halb leer. Wir haben die Wahl.
Thank you very much.
Als die Südsudanesen vor fast 10 Jahren ihre Unabhängigkeit erklärten, da war die Freude grenzenlos. Sie wollten ihr Land aufbauen, aber daraus wurde nichts. Schon bald bekämpften sie sich gegenseitig und die Folgen sind fatal. Viele Menschen leiden Hunger, sind auf Nothilfe angewiesen. Selbst in der Hauptstadt Juba gibt es keine Strom- und Wasserversorgung. Seit Ende Februar gibt es nun eine Einheitsregierung, die soll Stabilität im Land bringen. Wie die Realität dort aussieht, darüber weiß unsere Korrespondentin Anne Almeling Bescheid. Sie war dort.
Soraya wäscht ein Bund Blätter im sandigen Wasser am Ufer des Nils. Ihr Korb ist gefüllt mit Spinat und dünnen Karotten. Das Gemüse hat sie den Familien aus ihrem Viertel abgekauft. Sie will es später auf dem Markt weiterverkaufen. Zwischen 500 und 1000 Pfund verdiene sie pro Tag, erzählt Soraya, also etwa 2 bis 3 Euro. An guten Tagen könnten es auch 6 oder sogar 9 Euro werden. Davon muss die 38-Jährige ihre Familie ernähren, insgesamt 9 Personen. Sie leben in einer Lehmhütte am Rande der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Wir sparen, wo wir können und überleben mit dem wenigen, das wir verdienen. Wie viele Menschen im Südsudan ist Soraya auf Nothilfe angewiesen. Internationale Organisationen verteilen Nahrungsmittel oder versorgen die Südsudanesen mit Samen und Setzlingen. Damit können sie in ihren Gärten oder auf einem kleinen Stückchen Land Gemüse anbauen für den eigenen Bedarf. Denn was es im Südsudan zu kaufen gibt, können sich nur wenige leisten, sagt Bernd Servay von der Diakonie Katastrophenhilfe in Juba.
Südsudan ist zu 100% auf Importe angewiesen. Also sämtliche Nahrungsmittel kommen aus den Nachbarregionen. Die Hühnchen, die wir hier essen, die kommen aus Brasilien. Der Fisch kommt aus China. Sonstige Nahrungsmittel viel aus Uganda, Kenia und Äthiopien. Im Südsudan lokal wird kaum was für die generelle Notwendigkeiten angebaut.
Das hat einen Grund. Fast ein Drittel der Bevölkerung ist auf der Flucht. Nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg erlangte der Südsudan 2011 zwar die Unabhängigkeit vom Sudan, aber bereits 2 Jahre später begannen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen im jüngsten Land der Welt, um Gebiete und Ressourcen zu kämpfen. Ihre Konflikte trugen sie mit Maschinengewehren und anderen Waffen aus. Fast 400.000 Menschen kamen allein in den vergangenen 6 Jahren ums Leben. Die zaghafte Entwicklung in den Jahren nach der Unabhängigkeit machten die Bürgerkriegsparteien schnell wieder zunichte. Eine Wasserpumpe auf dem weiten Schulgelände. Für Lehrerin Grace ist das ein Segen. Die Hilfsorganisation Malteser International hat sie vor kurzem installiert und damit den Alltag von mehr als 700 Schülern und Lehrern enorm erleichtert. Das macht einen großen Unterschied, denn früher hatten wir kein Wasser. Die Schüler haben darunter gelitten und mussten weit laufen, um Wasser zu holen. Das brauchen sie, um Essen zu kochen und um sich zu waschen. Das war ein großes Problem für die Schule. Aber seit das Problem behoben wurde, müssen wir nicht mehr weit laufen. Das ist eine gute Sache. Wir sind jetzt hier in der Schule sehr glücklich. Nicht nur die Schulkinder, auch ihre Familien haben nun Zugang zu Trinkwasser. Doch mit der Pumpe sei ein neues Problem entstanden, sagt Grace. Wir brauchen einen Zaun. Denn oft kommen irgendwelche Menschen von der Straße hierher, nutzen unsere Anlagen und verschmutzen sie. Wir haben keine Mauer und das ist ein großes Problem für uns. Ich glaube, wir brauchen irgendeine Organisation, die einen Zaun für uns aufstellt. Wie viele Menschen im Südsudan sehnt sich Grace nach Sicherheit. Im September 2018 hatten sich Vertreter von Regierung und Opposition auf eine Regierung der nationalen Einheit geeinigt. Sie soll künftig die Interessen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausbalancieren und für Stabilität im Land sorgen. Keine einfache Aufgabe. Lawrence Kobandi lockert seine Krawatte, bevor er Fragen beantwortet. Dem Juristen stehen die langen Arbeitstage ins Gesicht geschrieben. Kobandi berät Präsident Salva Kiir und plädiert dafür, die zahlreichen Kämpfer im Land zu entwaffnen. Gleichzeitig fordert er mehr Geld für die Armee. Wir müssen das Budget für unser Militär aufstocken. Wir brauchen sogar noch mehr Geld als zu Zeiten, in denen Krieg herrschte. Warum? Weil wir die Menschen entwaffnen und in die Gesellschaft reintegrieren müssen. Das kostet viel Geld. Aber wenn wir das nicht machen, wird das gefährlich für die Gesellschaft. Kobandi weiß, dass die Menschen eine Perspektive brauchen, eine, die ihnen ohne Gewalt das Überleben sichert. Soraya wäscht die letzten Spinatblätter, macht sich auf den Weg zum Markt. Wenn der Tag gut wird, kommt sie mit genug Geld für Essen nach Hause. Wir verlassen uns auf Gott. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wenn sich die Situation verbessert, danken wir Gott. Dann bekommen unsere Kinder eine Ausbildung und leben ein bescheidenes Leben.
Das war die Weltzeit von heute über den Sudan. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns dann mit Asien und einigen Ländern dort, die das Coronavirus wunderbar in den Griff bekommen haben. Jedenfalls scheint es so. Ich bin Ellen Hering. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.